Ja, wir sind zurzeit ja in einer Reihe durch die kleinen Propheten. Ich durfte mir den Joel aussuchen. Wir wissen von Joel praktisch nichts, wer er war. Sein Name bedeutet, der Herr ist Gott. Sein Vater hieß Petuel, von dem wissen wir auch nichts. Wir wissen auch nicht, wann er gelebt hat. Es gibt ein paar vage Anknüpfungspunkte. Also wir haben im vierten vorchristlichen Jahrhundert so Großmächte wie Assyrien, Babylonien, Persien. Von denen schreibt er gar nichts. Das heißt, er hat wahrscheinlich wesentlich früher gelebt. Wahrscheinlich so in der Zeit, König Joas war wahrscheinlich König. Der war König von 835 bis 796. Das sind 2800 Jahre her. Er hat in der Gegend von Jerusalem gelebt, wahrscheinlich, aber man weiß es nichts. Wir wissen allerdings, was für eine Zeit das war. Es war eine sehr schwere Zeit. Es gab so ein paar kleine militärische Stadtstaaten im Norden und auch im Süden von Israel, ähnlich wie heute. Und die griffen Israel mehrfach militärisch an. Wir lesen davon in Kapitel 4. Es gab eine große, schwere Trockenheit. Wir lesen von Heuschreckenschwärmen, die jedes grüne Blatt abgefressen haben. Das Südreich war schwer, sehr geschwächt. Was ist das Südreich? Das ist Jerusalem und noch ein bisschen Umland, also ein sehr kleines Land. Und das waren unfassbare Katastrophen. Und Joel nimmt das zum Anlass und schaut weit in die Zukunft zu einer noch größeren Katastrophe, wenn Gott sein Gericht bringen wird. Er spricht also so ein bisschen, wie Propheten oft, so doppelbödig. Er spricht von jetzt, also vor 2800 Jahren, und von einer Zukunft, die wir noch nicht erlebt haben. Also ganz interessant. Und damals wie heute kratzt es die Leute überhaupt nicht. Oh ja, klar, Tag des Herrn, Gericht, okay. Und denen sagt er, das ist ein ganz wichtiger Vers in diesem Buch, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Ja, Kleider zerreißen hat man gemacht, um zu zeigen, es tut uns leid. Nicht nur die Kleider, zerreißt eure Herzen. Nehmt's wirklich ernst damit. Das ist also so ein kleiner Überblick über die vier kurzen Kapitel von Joel. Kapitel 1 geht's nur um die Erfahrung vom Tag des Herrn, was ist historisch gerade passiert. Dann kommt die Illustration vom Tag des Herrn, das ist Kapitel 2. Da kommt der Alarm, da kommt eine einmarschierende Armee, da kommt die Aufforderung zur Umkehr. Und dann kommen Kapitel 2 bis 4, so praktisch wie so ein Anhang, der weit in die Zukunft blickt. Und da geht's dann nicht nur um die Katastrophe und das Gericht, sondern auch um die Wiederherstellung. Und wir wissen, mitten da drin steht das Kapitel vom Heiligen Geist. Das ist ein Zeichen der endzeitlichen Wiederherstellung. Da kommen wir nächstes Mal drauf. Ich brauche zwei Predigten für Joel, ich schaff's nicht auf einmal. Für heute und auch dann nächstes Mal möchte ich nicht das ganze Buch lesen, das wäre zu viel, aber einfach nur ein paar wichtige Texte herausgreifen. Und wer eine Bibel dabei hat, kann jetzt reinschauen. Wir fangen an bei Joel 2. Joel 2, einfach Bibel mitbringen nächstes Mal, das macht sich gut. Bei der Predigt kann man mitlesen. Ich lese den Text und mache auch immer wieder so ein bisschen Bemerkungen dazu, gell? Blast die Posaune zu Zion. Ruft laut auf meinem heiligen Berg, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn, Gerichtstag, ist im Kommen, denn er ist nahe. Wer ruft denn da zum Alarm? Kein anderer als Gott selbst. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein neblicher Tag. Da geht's nicht um Wetterkunde hier, sondern da geht's drum, jetzt ist Gott da. So ähnlich hat sich Gott auch geoffenbart am Berg Horeb, wo er die 10 Gebote gegeben hat. Jetzt ist Gott da und jetzt kommt das Gericht. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, also so wie das Morgenrot von Bergrücken zu Bergrücken hüpft über viele Kilometer hinweg, so kommt ein großes und mächtiges Volk, das gleich vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten für und für. Vor ihm geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. Jetzt merken wir, das sind die Heuschrecken. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie springen daher über die Höhen der Berge, die können ja fliegen, ja. Wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. So hört sich ein Heuschreckensturm tatsächlich an. Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht erbleicht. Sie werden laufen wie Helden, die Mauern ersteigen wie Krieger. Ein jeder zieht unentwegt voran und weicht nicht von seiner Richtung ab. Keiner wird den anderen drängen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie werden nicht stürzen. Sie stürzen sich auf die Stadt und die Mauern werden sie erstürmen. In die Häuser steigen sie ein wie ein Dieb. Kommen sie durch die Fenster, alles, auch im Zimmer, alles wird aufgefressen. Und da werden jetzt die Sirenen geblasen, nicht so schöne Posaunen wie meine, sondern so Widderhörner, das waren die Sirenen damals, die soll man jetzt blasen und die warnen jetzt vor dem anfliegenden Heuschreckenschwarm. Wie der Wind kommt er unerbittlich, wie Feuer, das übers Land hereinbricht, das ist bis heute so. Also in Nordafrika gibt es schreckliche Heuschreckenkatastrophen, die bringen unfassbares Leid, die können in wenigen Stunden die ganze Jahresernte auffressen. Und dann hungern die Leute und dann verhungern die Leute. Und die Ausscheidungen von denen, das, was sie zurücklassen, das ist so ätzend, das macht den Boden kaputt für Jahre. Da kann man keinen Ackerbau und auch keine Viehzucht mehr treiben. Das ist hochgiftig. Das Land ist auf Jahre hinaus kaputt. Und Joel sieht hinter dieser Katastrophe jetzt zu der letzten Katastrophe, zum sogenannten Tag des Herrn. Was ist das Tag des Herrn? Also das sind keine 24 Stunden Tag des Herrn, sondern das ist ein Event, der geht über eine längere Zeit, eine unbestimmte Zeitdauer. Es gibt auch verschiedene Tage des Herrn, gab es schon immer mal wieder. Wir haben es mit solchen zu tun, die schon in der Vergangenheit liegen, damals auch. Es gab Gerichte über einzelne Völker, also Sodom und Gomorra, das war auch ein Tag des Herrn. Und es gibt auch den einen großen Tag des Herrn, der am Ende der Zeit. Und es ist jetzt ganz oft so, dass wenn ein Prophet was sieht, was in ferner Zukunft ist, dann sieht er alle ähnlichen Events zusammen mit dem letzten Event, das ist wie in die Berge. Man sieht Berggipfel und dahinter nochmal Berggipfel und dann nochmal welche, aber zwischen denen liegen ja oft 20, 30 Kilometer. Man sieht es alles zusammen und so sieht Joel alles zusammen. Dieser Tag des Herrn hat, die ganzen Tage des Herrn haben was gemeinsam. Sie sind unvergleichbar schrecklich. Das gilt einzelnen Völkern oder es gilt auch dem Volk Gottes. Da kommt Gott selbst und wird Gericht halten oder auch sein Messiaskönig kommt und hält Gericht. Oft gibt es kosmische Begleiterscheinungen. Die Weltgeschichte beim letzten Tag des Herrn kommt zum Abschluss und dann beginnt Gottes Herrschaft. Und zuletzt kommt der große Tag des Herrn mit einer Heilszeit. Er wird Himmel und Erde erneuern. Das steckt da also alles drin, ein Tag des Herrn. Also Joel sieht nicht nur die Heuschreckenschwärme und Soldaten und andere Angriffe und schreckliche Sachen. Er sieht bis an das Ende der Geschichte zu diesem noch größeren Tag des Herrn. Und die Heuschrecken werden für ihn zum Bild für die kosmische Katastrophe, was dann erst kommen wird. Und diese kosmische Katastrophe schildert er dann in den Versen darauf. Joel 2, Vers 10 bis 11. Jetzt wird's kosmisch, also eindeutig. Ich lese mal vor. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Das ist kosmisch. Sonne und Mond werden finster, wörtlich steht da, sie werden schmutzig. Schmutzig, Sonne und Mond werden schmutzig. Die ganze Schöpfung ist hineingerissen in den Sündenschmutz der Menschen, sehnt sich nach Erlösung. Die Sterne halten ihren Schein zurück, lesen wir bei Joel weiter. Der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen. Es gibt Ausleger, die sagen, das ist das zweite Kommen von Jesus, Schlacht von Harmageddon. Mal sehen, wir werden es ja erleben vielleicht. Denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Herr, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Das ist ein gequälter Aufschrei. Und jetzt ist wichtig, dass wir den Sprung in unsere Zeit schaffen. Sonst macht man ein bisschen Geschichte vor 2800 Jahren. Das ist nun wirklich nicht so wichtig mehr. Aber jetzt ist wichtig, dass wir den Schritt, den Sprung schaffen in unsere Zeit. Das prophetische Wort zeigt uns, Joel zeigt uns, dass wir es in allen Katastrophen, seien es nun Heuschrecken oder Feinde oder Hungersnöte oder Krankheiten oder auch Pandemien oder Epidemien, bei den natürlichen Katastrophen und bei den von Menschen gemachten Katastrophen kein Unterschied. Wir haben es immer mit Gott zu tun. Das hört sich am Anfang ein bisschen schräg an. Nicht in dem Sinn, dass man sagt, Gott ist schuld, aber wir haben es mit Gott zu tun. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es auch gut so. Na, stellt euch mal vor, da hätten wir es noch mit jemand anderem zu tun, der auch mächtig ist. Wir müssten ja verzweifeln. Wir haben es in allem, was passiert, immer mit Gott zu tun und wohl dem, der ihn kennt, als den lieben Vater. Ja. Martin Lloyd-Jones schreibt, Gott ist der Herr der Geschichte. Das heißt es. Er thront im Himmel und die Völker sind wie Grashüpfer. Ein Tropfen am Eimer oder wie der Staub auf der Waage. Die Bibel besteht darauf, dass Gott über allem steht. Jetzt geht die Tagesschau heute Abend mal durch. Ihr wisst ja, was sich da alles wiederholt in der Tagesschau. Gott ist der Herr der Geschichte. Er steht über allem. Er hat die Geschichte angefangen, ganz am Anfang. Er kontrolliert sie bis heute und er wird die Geschichte zu seinem Ziel bringen. Die Weltgeschichte. Wir dürfen diese Tatsache nie aus den Augen verlieren, schreibt Lloyd-Jones. Ereignisse passieren nicht einfach so aus Zufall, weil es für die Geschichte einen festen Plan gibt, der von Anbeginn an vorbestimmt ist. Gott sieht das Ende vom Anfang her. Er hat mit allem eine Absicht. Er weiß Zeit und Stunden. Das ist die tröstliche Botschaft aus dem Buch Joel. Gott schickt auch Katastrophen, er schreckt uns auch, aber er kontrolliert sie. Und das soll uns wieder trösten. Also wir brauchen keine Christen, die das so völlig abgespaced da so daneben stehen, wenn was Schreckliches passiert. Es sind schreckliche Sachen, aber in dem Allem ist der Trost Gottes da. Wir haben es auch und gerade heute. Und ich denke, wir erleben heute Sachen, die haben wir in den letzten 200, 300 Jahren nicht so erlebt, wo alles aus den Fugen gerät. Auch heute haben wir es ganz allein mit Gott zu tun. Bei allen weltweiten Katastrophen, bei geopolitischen Entscheidungen, bei Kriegsgefahr. Wir sollten uns deshalb auch die Sachen sehr genau anschauen, sehr genau Bescheid wissen, aber bitte nicht rumstreiten und rumtrauern und rumpolemisieren, sondern dahinter sehen, wie Joel. Ja, Gott schickt Katastrophen und ja, Gott wird auch den Tag des Herrn eines Tages bringen. Ich denke, das ist einfach ein Fakt, der Tag des Herrn, der letzte große Tag des Herrn, ist heute 2800 Jahre näher da als bei Joel. Ja, egal wann er kommt, aber es ist 2800 Jahre näher. Und es ist auch 2000 Jahre näher da als zur Zeit von Jesus. Das kommt. Ja, viele Christen haben sich bei diesem Thema eine sehr entspannte Haltung angewöhnt. Ja, das Sankt-Nimmerleins-Tag. Da wird die Botschaft vom Tag des Herrn verdrängt. Man spricht auch, der Tag des Herrn ist auch der Tag der Rache des Herrn. Das will man gar nicht hören. Tag des Grimms des Herrn, Tag des Zorns des Herrn, Tag des Schlachtopfers des Herrn. Wow, unfassbar, wo Menschen abgeschlachtet werden. Tag des Schreckens und der Verwirrung und des Niedertretens, das sind alles Bibelzitate. Das wird ein heftiger Tag werden. Man kann da gar nicht so entspannt mit umgehen. Geht uns ja auch nichts an, denken manche. Ich weiß nicht. Winfried Meissner hat zu Joel 2 Folgendes geschrieben und das möchte ich jetzt auch vorlesen. Das ist sehr interessant. Die Aussage, dass Gott Anführer eines unaufhaltsamen, endzeitlichen Heeres ist, das darauf aus ist, die Stadt Gottes zu erobern, muss auf die ersten Empfänger der prophetischen Botschaft Joels schockierend gewirkt haben. Was, Gott greift Jerusalem an, ist doch seine Stadt. Der soll doch die Feinde angreifen. Nein, Jerusalem. Wenn Gott in der Geschichte Kämpfe führte, dann auf der Seite seines Volkes. Die Aussage des Propheten dagegen ist nun, dass Gott an seinem Tag ein Heer anführen werde, das gegen sein Land und seine Stadt streitet. Das setzt voraus, dass Gottes Bund mit seinem Volk nach dessen Abfall von ihm in Frage gestellt ist. Bereits die landwirtschaftliche Katastrophe zur Zeit Joels war ein Anzeichen dafür. Joel kündigt an, dass Gott an seinem mit einem unaufhaltbaren, an seinem Volk mit einem unaufhaltbaren Heer sein Land, seine Stadt für sich zurückerobern will. Und wenn wir ehrlich sind, damals die Leute zur Zeit von Joel und auch wir, wer könnte jetzt da sagen, ja, ich bin auf der Seite der Guten, gell? Mich betrifft es nicht, ich gehöre ja zu den Guten. Wer kann da die Hand für sich ins Feuer legen? Ich denke nicht, dass der Tag des Herrn einfach so spurlos an uns vorbeiziehen wird. Gott hat Israel nicht verschont. Das ist eine ernste Warnung. Wir müssen wieder neu heute auch das Erschrecken vor Gottes Zorn und Gottes Gericht lernen. Warum? Sonst lernen wir ihn nicht recht fürchten. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wer die Schrecklichkeit, Zitat, des Tages des Herrn gesehen und verstanden hat, für den gibt es nur noch eine Folgerung. Jetzt ist es zu spät. Und dann kommt jetzt die Kernbotschaft von Joel. Ist es wirklich zu spät? Und da kommt die Leitfrage, mit der möchte ich mich dieses Mal und auch nächstes Mal nochmal ganz tief beschäftigen. Die Leitfrage heißt, wie sollen wir uns heute verhalten? Wie sollen wir angesichts der Katastrophen, der jetzigen Katastrophen leben, aber auch angesichts des kommenden Gerichts? Viele lehnen sich selbstgefällig zurück und sagen, ja, das betrifft die Bösen, ich gehöre zu den Guten. So einfach ist es nicht. Andere freuen sich sogar in Genugtuung und sagen, geschieht ihnen grad recht, wenn sie mal eins draufkriegen. Ich gehöre ja zu den Guten. Andere wieder hetzen gegen die Obrigkeit, die auf den Mauern die Posaunen blasen lässt und den Alarm anstimmt. Manche bleiben trotzig auf den Mauern stehen, um mit dem Bild zu sprechen und schauen den Heuschreckenstürmen entgegen. Andere wollen die Heuschrecken nicht sehen und die Katastrophe nicht sehen. Die reden sich alles schön, wird schon. Die werden sich schon wieder einkriegen da oben. Wie sollen wir uns verhalten? So nicht? Nein. Also weder, dass man das runterspielt, noch dass man wahnsinnig wird oder gar selbstgefällig. So nicht, sondern wir müssen uns erstens sagen lassen, Gottes Gnade bestimmt oder muss unser Verhalten, unser Handeln bestimmen. Gott ist anders. Gott ist gerade in Katastrophen anders. Und deshalb sollen auch wir anders handeln als Christen. Und das ist jetzt ein Kernstück von dem ersten Teil vom Prophetenbuch. Und alles andere, und das dreht sich alles wie so eine Achse. Joel 2, 12 und 13. Also wir hatten vorher noch den Schrei, wer kann das ertragen? Und jetzt ist es, als ob sich das Blatt dreht. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, wendet euch zu mir. Noch ist es nicht zu spät, aber es ist höchste Zeit zur Umkehr. Da ist bei den Menschen das Erschreckende, es ist zu spät. Wer kann das ertragen? Mitten im Heuschreckensturm ist es nur selbstverständlich. Und Gott sagt dennoch, dennoch auch jetzt noch, gerade jetzt spricht der Herr, bekehrt euch, wendet euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Das heißt beides. Wir sollen, wir müssen umkehren zu Gott. Ich meine, wir brauchen das innerhalb der Kirche vielleicht nicht zu sagen, aber wir müssen das auch stellvertretend sagen für unser ganzes Volk. Wir müssen umkehren zu Gott. Und die zweite Message heißt hier, wir dürfen umkehren zu Gott. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider nur. Bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn warum darf ein Mensch sich bekehren? Er ist gnädig. Nicht kehrt um, damit er gnädig ist, sondern weil er gnädig ist, kehrt um. Er ist barmherzig. Wörtlich steht da so wie eine liebevoll schützende Mutter. Er ist geduldig, er hat den langen Atem. Er ist von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Ein ungeheurer Satz. Der hat auch in der Theologie unheimlich Diskussionen ausgelöst. Wie kann das sein, dass Gott was Leid tut? Dass der ewige, allwissende, allmächtige Gott, warum sollte dem irgendwas Leid tun? Warum sollte den irgendetwas reuen? Also natürlich nicht im Sinn von, er hat was Falsches gemacht und es tut ihm jetzt Leid. So nicht. Aber Gott gereut die Strafe. Gott lässt sich gern bewegen, wenn sein Volk umkehrt. Er lässt sich auch noch mal umdrehen, das heißt es. Bekehrt euch zu mir, dann bekehre ich mich zu euch. Gott dreht sich vielleicht noch mal um. Er ändert seinen Plan, er setzt sein Gericht aus, er verschiebt es. Gott ist souverän, ja, der macht, was er will, aber er ist kein eiskalter Souverän, der einfach durchzieht, gnadenlos, was er geplant hat. Er ist ein gnädiger, barmherziger und geduldiger Gott. Also Reue heißt bei Gott nicht, dass ihm was leid tut. Es geht auch nicht darum, dass er seinen großen Plan ändert. Aber er kann ein Gericht auch aufschieben. Gott will nicht den Tod von den Menschen, auch von den bösen Menschen nicht. Was muss ich mir anhören? Der gehört doch umgebracht und der Politiker und der. Das will Gott nicht. Gott will nicht den Tod der Bösen. Gott will, dass sie umkehren und leben. Gott will auch die schrecklichen Folgen dieser geschichtlichen Heuschreckenplage gern in Segen verwandeln, wenn sein Volk nur umkehrt. Gott will das. Also das ist nicht ein schwacher Gott oder ein Gott, der mit sich selber im inneren Widerstreit ist, sondern einfach ein barmherziger Gott, ein Gott, den es auch reut, den die Strafe reut. Deshalb dürfen wir umkehren. Das ist eine kühne Aussage. Das ist eine Aussage auf der theologischen Grenze. Aber das ist die frohe Botschaft. Gott kehrt um zum Menschen. Nachdem der Mensch von Gott weggelaufen ist und sich rettungslos verlaufen hat. Schaut doch unsere Welt an. Hat es aussichtslos. Jetzt kommt Gott zum Menschen. Gott dreht sich halt nicht weg, wie ein menschlicher Vater das macht, sondern er dreht sich dann gerade hin. Der kommt, wir stehen am Ende vom Kirchenjahr bald, dann kommt Weihnachten, der kommt zu den Menschen in Jesus. Und an dieser Wende Gottes, an dieser Umkehr Gottes zu seinen Menschen, daran liegt alles. Es geht um die persönliche Zuwendung zu uns Menschen, um den Hirten, der sein Schäfchen sucht, um den Vater, der seinen verlorenen Sohn aufnimmt, um das geht's. Das hat auch was mit uns zu tun, auf zweifache Weise. Gott ruft uns in seiner Gnade und Barmherzigkeit, in seiner Langmut zur Umkehr. Das heißt, egal wie verfahren dein Leben ist, egal wie aussichtslos, du darfst, du sollst umkehren, weil Gott gut ist. Weil Gott so ist und nur deshalb dürfen wir umgehen. Und zweitens, da kommen wir dann nächstes Mal genauer drauf, dieses Verhalten Gottes, der zweite Chancen gibt, und ich sage auch mal so, dritte und vierte auch, ich lebe davon. Dieses Verhalten Gottes soll jetzt auch unseren Charakter prägen. Wir leben davon, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Geben wir unseren Mitmenschen zweite Chancen und dritte und vierte, oder geben wir auf? Das ist die Frage, ob wir Gottes Gnade vergeblich empfangen haben oder bloß umsonst. Ja? Kostenlos ist sie, aber macht sie auch was mit uns. Das ist die Challenge jetzt für diese Woche. Nehmt's mit, werdet solche Menschen, die mitten in der Katastrophe auf Gott schauen, die von seiner Gnade bewegt werden, sich immer wieder neu ihm zuwenden und die ihren Mitmenschen, statt sie zu verteufeln, gerade in der Katastrophe hetzt man so auch übereinander, ja? Gebt euch gegenseitig zweite Chancen. Amen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, dann singen wir noch ein Abschlusslied. Lieber Vater im Himmel, was für ein Gott voller Barmherzigkeit, Gnade, der Gott mit dem langen Atem und der Gott für die zweiten Chancen. Auch ein Gott des Gerichts, aber viel mehr und viel lieber ein Gott der Gnade. Wir befehlen uns dir an, gerade in dieser doofen Zeit, in dieser schweren Zeit, in der wir heute leben, vielleicht schlimmer als das, was Joel erlebt hat. Du bist der Herr der Geschichte und wir sind bei dir gut aufgehoben. Hilf uns diese Woche in Gelassenheit, in Demut vor dir zu leben. Und hilf uns, auch solche Menschen zu sein, wie du ein guter Gott zu uns bist, dass wir zweite Chancen geben, dass wir barmherzig sind, dass wir liebevoll sind und uns nicht vom Zeitgeist mitspülen lassen. Amen.